Was sich einfach anhörte, war in Wahrheit ungeheuer kompliziert. Erst zu spät hatten sie und die anderen begriffen, dass ihr schöner Plan weitaus gefährlicher und riskanter war als das, was Roden mit der Sol versucht hatte. Das begann bereits bei der Kryotechnik. Die war zwar weit entwickelt und relativ sicher. Für einen Einsatz über derart lange Zeiträume gab es allerdings nachvollziehbarerweise keine Erfahrungswerte. Mehr als 6500 Jahre. Das war schwer zu akzeptieren. Es kam mir immer noch so vor, als wäre sie erst vor wenigen Tagen in ihren Kryotank gestiegen. Immerhin, sie lebte. Nach einer halben Ewigkeit im Tiefschlaf. Im Nachhinein erschien ihr das in vielerlei Hinsicht wie ein Wunder. Als sie die Zentrale betrat, sah sie sofort den Grund für ihr Erwachen. Die Positronik hatte die Steuerkonsolen bereits aktiviert. Die Außenbeobachtungs- und Schiffsparameter-Holos zeigten, dass die Korvette ihren Flug unterbrochen hatte und zum relativen Stillstand gekommen war. Das allein war bereits eine mittlere Katastrophe, denn der komplizierte Flugplan war bis auf die 10. Stelle nach dem Komma berechnet worden und auf eine kontinuierliche Reise ohne Störung ausgerichtet. Darauf waren auch sämtliche Vorräte und Lagerbestände an Bord dimensioniert. Zwar hatten sie Toleranzen berücksichtigt, aber die erlaubten nur geringe Abweichungen von der vorgesehenen Route. Im primären Außenbeobachtungshologramm prangte in Großdarstellung ein fremdes Raumschiff von etwa 200 Metern Durchmesser, das Knoche an eine sich öffnende Blüte erinnerte. Die einzelnen Elemente, die Blütenblätter, überlappten sich teilweise. Im Mittelpunkt der annähernd kreisförmigen Konstruktion gab es eine Art Schacht, aus dem blassblaues Licht drang.
»Situationsbericht!«
forderte Knoche mit heiserer Stimme. »Das unbekannte Raumfahrzeug wurde vor 10 Stunden von der Ortung erfasst«, sagte die Positronik. »Es hat sich der Timebreaker bis auf wenige 100.000 Kilometer genähert und sie mit Traktorstrahlen verlangsamt. Daraufhin habe ich die Weckprozeduren bei Mr. Fenter, Mr. Barnett und Ihnen eingeleitet. In den zurückliegenden 2 Stunden habe ich keinerlei Aktivitäten mehr registriert. Die Ortungsdaten zeigen ebenfalls keine Auffälligkeiten. Wir wurden bislang nicht angefunkt, sondern ausschließlich beobachtet und aktiv gescannt.«
»Verdammt! Was ist das denn?«
Knoche zuckte zusammen. Dann drehte sie sich wütend um. Das zentrale Schott hatte sich erneut geöffnet und Rock Fenter und Gus Barnett eingelassen. Fenter, ehemals ein Versorgungsoffizier der Sol, stand mit in die Hüften gestemmten Armen da und starrte auf das Holo mit dem Blütenschiff. Er war es auch, der die ziemlich überflüssige Frage gestellt hatte.
»Was soll das Geschrei?« stieß Knoche hervor. »Du siehst doch, was das ist. Wir wurden außerplanmäßig angehalten.«
»Von wem?« fragte Barnett sofort.
Sein schütteres Haar stand nach allen Seiten ab. Der hagere Mann war auf der Sol als Techniker tätig gewesen.
»Man hat sich mir noch nicht vorgestellt, Gus.« Knoche wandte sich wieder der Bilderfassung zu.
Sie mochte Barnett nicht besonders, ohne einen konkreten Grund dafür benennen zu können. Vielleicht lag es an den undefinierbaren Blicken, mit denen er sie manchmal musterte. Als wäre sie ein Insekt und Barnett würde darüber nachdenken, ob sie es wert war, aufgespießt und auf einem Steckbrett platziert zu werden. Währenddessen hatten sich die Männer vor 2 der Positronik-Konsolen aufgebaut und die Kontrollen aktiviert. Weitere Holos leuchteten auf. Knoche ging die wenigen Schritte zu ihrem Pilotensessel hinüber. Alles sah so aus, als habe sie den Platz erst vor wenigen Minuten geräumt.
6532 Jahre, dachte sie. Ich kann es immer noch nicht glauben.
Aber die astronomischen Daten logen nicht. Der Kugelsternhaufen M13, in dem die Akoniden ihr großes Imperium errichtet hatten, lag weit hinter ihnen und war nur noch ein verwaschener Fleck. Dafür breitete sich in Bugrichtung die Sternenfülle der Milchstraße aus, wie ein Teppich aus Millionen Diamanten.
»Scheiße!« rief Barnett.
Knoche verzog das Gesicht.
»Na bitte!« Da hatte sie einen handfesten Grund für die Abneigung, die sie dem Techniker entgegenbrachte. Seine Vorliebe für Gossensprache und deftige Flüche.
»Diese Mistkerle haben uns komplett zum Stillstand gebracht«, zitterte Barnett. »Ich will mir gar nicht vorstellen, was das mit den Maschinen gemacht hat. Ich starte eine schiffsweite Systemüberprüfung.«
Er fuchtelte scheinbar zufällig mit den Armen in der Luft herum. Was auf den ersten Blick lächerlich wirkte, produzierte in schneller Folge neue Holoprojektionen, die sich als lockere Wolke um ihn gruppierten. Knoche erkannte Datenflusstabellen, Spektralmatrizen, Vektorgitter und ähnliche Darstellungen.
»Das ist...«
Gus Barnard verstummte übergangslos. Als er sich zu Rock Fanta und Luisa Knoche umdrehte, war sein Gesicht auf einmal aschfahl. So hatte die Pilotin den Mann noch nie gesehen.
»Was hast du, Gus?« fragte Fanta.
Barnett öffnete den Mund, war aber anscheinend nicht in der Lage zu sprechen. Dann rannte er wie von der Tarantel gestochen los.